In Christus, geliebte Geschwister, unser Thema, die Preisrichterbühne Gottes, die steht im Römerbrief. Der Inhalt des Römerbriefes ist für uns Gläubige die sichere Grundlage des Glaubens. Er enthält die Grundwahrheiten des Evangeliums Gottes über seinen Sohn, über Jesus Christus, unseren Herrn. Darum wird uns das Werk Gottes in Christus Jesus für uns in seiner ganzen Bedeutung verkündet. Und dieser Brief zeigt uns die Wirksamkeit des Opfers Christi, wie wir in heilige und gerechte Beziehung zu Gott kommen. Und diese gesegnete Erkenntnis wird jeden, der diese frohe Botschaft freudig und gläubig im Herzen aufnimmt, zum Frieden mit Gott führen. Unser Gewissen kommt zur Ruhe und unsere Herzen werden in Gott gestillt. Der Paulus schrieb den Gläubigen in Rom, in der Erwartung, bald selbst in der Vervollständigung des Segens Christi zu ihnen zu kommen, wie er im 15. Kapitel schreibt. Und von den Auswirkungen dieser Gnade redet dieser segensreiche Brief. Wir können nichts aus uns hervorbringen. Alles ist die Frucht des Geistes, der sich in uns gemäß dem Evangelium auswirkt, das Gott Paulus anvertraute. Es ist das Evangelium der Rechtfertigung und der Versöhnung aller. Und später wird Paulus schreiben, wir sind Gottes Tatwerk, erschaffen in Christus Jesus für gute Werke, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Epheser 2,10. Ja, der Römerbrief enthüllt uns auch die souveräne Handlungsweise Gottes. Er formt sich Gefäße des Zorns und der Barmherzigkeit mit dem Ziel, sich aller zu erbarmen, damit alles, was aus und durch ihn ist, auch zu ihm hin vollendet wird. Und mit dem 12. Kapitel des Römerbriefs beginnen die wichtigen Ausführungen des Apostels über einen Gott wohlgefälligen, folgerichtigen Wandel. Er ist die Auswirkung der Gnade Gottes im Leben der Gläubigen und bewirkt eine Umgestaltung durch die Erneuerung unseres Denksinns. Und Paulus spricht konkrete Situationen in der Gemeinde in Rom an. So erwähnt er im 14. Kapitel verschiedene Gruppen gläubiger Menschen, die unterschiedliche Einstellungen zu den Essgewohnheiten und den Feiertagen hatten. Die Gemeinde in Rom setzte sich aus Angehörigen verschiedener Völker und Nationen zusammen. Es waren Freie und Sklaven aus den verschiedensten Provinzen des Römischen Reiches. Und es ist anzunehmen, dass in Christus gläubige Juden aufgrund ihrer Belehrung unter dem Gesetz, Speisevorschriften, Sabbat- und Feiertagsgebote für fromm, für besonders gottverehrend hielten und danach lebten. Und andere Gläubige wiederum lehnten grundsätzlich jede Fleischkost ab, weil diese meist damals aus kultischen Opferschlachtungen zu Ehren einer der vielen in Rom verehrten Götter stammte. Sie ernährten sich dann vegetarisch. Andere hingegen, die die geschenkte Freiheit in Christus erkannt hatten, aßen alle Speisen in Dankbarkeit gegen Gott und feierten jeden Tag als Geschenk seiner Gnade. Diese verschiedenen Gruppen gläubiger Menschen unterschieden sich also nicht in den Grundwahrheiten des Evangeliums der Rettung in Christus. Sie wichen auch nicht durch sittliche Verfehlungen oder andere Nachlässigkeiten im Wandel voneinander ab. Sie suchten vielmehr auf verschiedenartige Weise Gott zu dienen. Und die sich daraus ergebenden Unstimmigkeiten störten die Gemeinschaft. Sie hatten einerseits einen Richtgeist zur Folge und führten andererseits zur Geringachtung oder Verachtung des Bruders und der Schwester. Und Paulus nennt die eine Gruppe starke oder kraftvolle, die andere schwache oder kraftlose. Und die Starken glauben, alles essen zu dürfen und danken Gott dabei. Sie halten alle Tage für gleich wichtig, um sie dem Herrn zu leben. Und die Schwachen essen nicht alles, sie ziehen zum Teil Vegetarisches vor und danken Gott darüber. Sie halten besondere Tage in der Meinung, damit dem Herrn zu dienen. Und Paulus, das ist vielleicht erstaunlich für uns, erwartet, dass ein jeder dabei in seiner eigenen Überzeugung vollgewiss ist. Das heißt, dass niemand halbherzig zu der einen oder anderen Seite hinneigt. Und die mehr äußerlichen Unterschiede, diesen Unterschieden misst er keine tiefere Bedeutung zu und unterstreicht das eigentlich durch den Hinweis auf die grundlegende Wahrheit, dass ja keiner von ihnen sich selbst lebt oder stirbt, weil alle dem Herrn angehören. Ja, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verschmähst du deinen Bruder? Was sagt das Wort uns heute? Es gibt heute ja wohl kaum eine christliche Gemeinde, die ähnliche Verhältnisse wie die damals in Rom aufzuweisen hatte. Dort gab es diese starke Gruppe an christusgläubiger Juden, die so manche Vorschriften des mosaischen Gesetzes hochhielt. Und Paulus hat ja in seinen späteren Briefen eindeutig dargelegt, dass diese Erlasse und Grundregeln der Vergangenheit angehören und gegenwärtig nur noch zur Befriedigung einer weltlich-religiösen Gesinnung dienen, Kolosser 2, 16 bis 23. Und Paulus hat damals die Unterscheidung zwischen Kraftvollen und Kraftlosen getroffen. Ja, wer sind denn heute Starke und Schwache unter uns? Zu den Starken und Kraftvollen dürfen wir wohl alle die zählen, die frohen Herzens vorbehaltlos dem vom Paulus verkündeten Evangelium des unausspürbaren Reichtums des Christus und der gegenwärtigen Verwaltung des Geheimnisses und der Gnade zustimmen können und danach wandeln. Sie wissen sich frei von gesetzlichen Vorschriften, kultischen Satzungen, frommen Ritualen, frei von allen menschlich-religiösen Überlieferungen, die mit Christus nicht übereinstimmen. Wir wissen, dass Speise und Trank sowie die Einzelheiten eines Festes, Neumondes oder Sabbats einst ihre Berechtigung hatten, um Gott zu nahen, als schattenhafte Bilder zukünftiger Dinge und Ereignisse können wir sie wertschätzen. Doch heute wissen wir uns in inniger Gemeinschaft mit Christus verbunden. Er lebt als die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes, hat uns als Brüder zu sich angenommen und liebt uns als Söhne Gottes. Wir sind mit ihm den Grundregeln der Welt gegenüber gestorben und in ihm eine neue Schöpfung und haben ein himmlisches Bürgertum. Doch gibt es auch heute allenthalben schwache und kraftlose Geschwister, die am Anfang ihres Glaubenslebens stehen oder, wie es uns häufiger begegnet, vorbelastet sind mit Traditionen, die der gegenwärtigen Wahrheit des Evangeliums und der Haltung Gottes zu uns nicht entsprechen. Sie sind, ähnlich wie die Gläubigen in Rom, meist Gefangenen frommen Äußerlichkeiten und Vorurteilen, die einem engen Herzen entspringen. Ihnen fehlt der Einblick in die geistlichen Segnungen, die wir heute in Christus inmitten der Überhimmlischen besitzen. Um alle Zeit im Geist Gottesdienst darzubringen. In vielen von ihnen ist die Botschaft des Paulus, des Apostels Christi Jesus, des erhöhten Herrn der Herrlichkeit, weitgehend unbekannt. Sie legen wenig Wert darauf, sich mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre aus den Briefen des Paulus, des Apostels der Nationen zu ernähren und sie zu erlernen. Sind wir aber nicht alle oder fast alle in unserem Glaubensleben einen ähnlichen Weg geführt worden? Haben uns nicht Menschen des Glaubens in Geduld und Sanftmut belehrt und mit dem unausspürbaren Reichtum des Christus in seinem Wort bekannt gemacht? Er zeigte uns der Herr durch sie nicht viel Langmut, bis wir Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen, ja von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in das Bild Christi umgestaltet wurden und immer noch werden. Lasst uns die Ermahnungen des Apostels Paulus auch heute sehr ernst nehmen, um in Liebe und weisheitsvollem Verstehen allen Glaubensgeschwistern zu begegnen. Und wann immer wir meinen, über anders Erkennende und anders Handelnde ein richtendes Urteil aussprechen zu müssen, dann sollten wir uns an das erinnern, was Paulus den Römern schreibt, damit wir sie nicht mit einem ausgrenzenden Stempel versehen. Denn dann würden wir uns anmaßend verhalten und die einfachsten Gebote der Liebe verletzen. Prüfen wir uns, wo wir stehen und wie wir uns verhalten. Die Handlungen eines durch Gott und mit Gott versöhnten Menschen sollten Zeugnis von dem empfangenen Frieden geben und Frieden stiften, der dem Nächsten zur Auferbauung dient. Und darin ist uns der Apostel Paulus ein Vorbild. Werden wir doch alle vor der Preisrichterbühne Gottes dargestellt werden? Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott huldigen. In diesem Wort knüpft Paulus an die zuvor gestellte Frage an, wer bist du, der du einen fremden Haussklaven richtest? Und du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verschmähst du deinen Bruder? Und damit stellt Paulus die Schwachen und die Kraftvollen auf eine Ebene. Warum sollen wir unsere Mitgeschwister weder richten noch verschmähen? Ja, ganz kurz gesagt, weil wir wissen, dass unser Herr selbst sprechen wird, was gerecht, gut und heilsam für einen jeden von uns ist, werden wir doch alle vor der Preisrichterbühne Gottes dargestellt werden. Paulus übergeht hier im Römer 14 die Einzelheiten der Preisrichterbühne. Er verliert kein Wort über die Prüfung und Beurteilung durch den Herrn, über das Wiederbekommen für das Gute und Schlechte, über den Erhalt von Lohn oder Verlust desselben. Um die ganze törichte Vermessenheit des Richtens über den einen und des Verschmähen des anderen noch deutlicher hervorzuheben, verweist er auf den Abschluss der Preisrichterbühne, wo alle heilig und makellos vor dem Angesicht Gottes durch den Herrn dargestellt werden. Und das Wort darstellen Das spricht von einem ja staunenswerten, herrlichen Zur Schaustellung vor unserem Gott und Vater untadelig in Heiligkeit, in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen, ist im 1. Thessalonicher 3,13 zu lesen ist. Und das ist der Schlussakt der Preisrichterbühne, der auch im 1. Korinther 4, Vers 5 angesprochen wird. Dann wird einem jeden der Lobpreis von Gott zuteil werden. Paulus nennt diesen Abschluss hier bewusst Preisrichterbühne Gottes. Ja, diese Worte über die Preisrichterbühne Gottes werden in unserem Text mit unserer freudigen Erwartung in Zusammenhang gebracht. Diese Bühne gehört zu Gottes erhabenen Vorsatz, dass wir alle seine Geschöpfe, sein Licht und seine Liebe vollkommen erfahren werden. Damit werden auch alle diesen mächtigen Lobgesang anstimmen, der Gottes Herrlichkeit und Gnade für die Äonen der Äonen preisen wird. Und so werden die Blicke der Glaubensgeschwister, ja, die sich heute so gegenseitig beobachten und womöglich negativ beurteilen, auf eine höhere Instanz gelenkt, nämlich den allein zuständigen und alles in Gerechtigkeit beurteilenden Herrn. Ihm hat Gott alle Vollmacht übergeben und er hat sich vorgenommen, die herausgerufene Gemeinde seiner Körperschaft, sich selbst ohne Flecken und Runzeln heilig und makellos darzustellen. Und lasst uns dieses Ziel Gottes nicht aus den Augen verlieren. Allein die Unterordnung der gesamten Schöpfung unter den erhöhten Christus wird zu Gottes Vollendungsziel führen, nämlich alles in allen zu sein, wenn sich in dem Namen Jesu jedes Knie beugt, der überhimmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge huldigend spricht, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und dass alle Gläubigen in Christus vor seiner Preisrichterbühne dargestellt werden, ist in voller Übereinstimmung mit diesem Vorsatz Gottes, in der Vollendung das All mit sich auszusöhnen. Ja, wenn einst die Ungläubigen vor dem großen weißen Thron gerichtet und in der Vollendung beim Abschluss der Äonen lebendig gemacht worden sind, dann wird dieses Ziel Gottes vollständig erreicht sein. Die Gläubigen aber werden lange vor diesem das gesegnete Ziel erreichen, nämlich die einen in der ersten Auferstehung, wenn die Heiligen aus Israel erweckt werden, und die anderen noch früher, nach der Entrückung der Gläubigen, die zur Körperschaft Christi aus allen Nationen, einschließlich Israels, gehören, gemäß der jetzigen Verwaltung der Gnade, wenn sie vor der Preisrichterbühne Gottes dargestellt werden und ein jeder für sich selbst Gott Rechenschaft gegeben haben wird. Ja, vergessen wir nicht die Botschaft der Rettung, der Rechtfertigung, der Lebendigmachung und Aussöhnung des Alls ist unser wunderbarer Schatz. Es ist aber darüber hinaus gut und wichtig, uns die weitaus kostbarere Wahrheit vor Augen zu stellen. Alle Geschöpfe Gottes werden nicht nur Segen empfangen, sondern Gott wird von allen als ihr Vater verherrlicht werden. Gott selbst ist das Ziel und der Mittelpunkt seiner wunderbaren Handlungen. Ihm wird die Beugung jedes Knie gelten und er wird die Huldigung jeder Zunge erhalten, denn dazu wird sein eigenes Wort wirksam tätig. Und danach sollten auch wir Ausschau halten. solange es die Menschheit unterlässt, Gott zu geben, was ihm gebührt, kann und wird es keinen Segen geben, der einen solchen Namen verdient. Wenn aber die Menschheit als Gesamtheit und vorab ein Teil von ihr zur vollständigen Anerkennung Gottes gelangt, dann wird der Segen überfließen. Der Ausdruck Preisrichterbühne kommt in den Briefen des Paulus nur zweimal vor, hier im 14. Kapitel des Römerbriefs und im 2. Korintherbrief im Kapitel 5, Vers 10, wo es allerdings Preisrichterbühne des Christus heißt. Und das griechische Wort Bema, das weist klar auf eine Bühne oder Tribüne oder ein Podium für einen Regenten, Richter, Preisrichter, auch Redner hin. Und die griechische Wurzel dieses Wortes steht im Zusammenhang mit einem Hinaufsteigen. In frühchristlicher Zeit war die Bema eine Bezeichnung für nur dem Klerus vorbehaltenen erhöhten Chorraum oder Altarraum in den kirchlichen Gebäuden. Und heute noch wird der Altarraum in den orthodoxen Kirchen des Ostens so genannt. Vielen erscheint ja die Preisrichterbühne Gottes und Christi ein Richtstuhl oder Richterstuhl zu sein, weil sie das so in der Lutherbibel oder in der Elberfelder Bibel übersetzt hören. Das bereitet vielen Angst. Aber wenn wir die Botschaft des Paulus etwas genauer betrachten, dann werden wir sogar das, was uns Angst zu machen droht, in Gottes Güte für uns und unsere Glaubensgeschwister einbezogen finden. Klar hat der Apostel bezeugt, dass uns ein Tag der Beurteilung unseres Wandels und Dienstes bevorsteht. Und alles, was diesen Tag angeht, fasst er in dem Ausdruck Bühne Gottes, Bühne Christi zusammen. Und damit diese Beurteilung nicht mit dem Gericht Gottes verwechselt wird, wird dies in unserer Konkordantenwiedergabe mit diesem Zusatz schwach gedruckt Preisrichter deutlich gemacht. Denn das Wort Bema mit Richtstuhl zu übersetzen, führt nicht nur zu großer Verwirrung, sondern auch zu Widersprüchen in der Schrift. Gericht über Sünde gehört für die Gläubigen der Vergangenheit an. Und erinnern wir uns, auch denen aus der Beschneidung wurde von ihrem Herrn gesagt, dass wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat äonisches Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Johannes 5, 24. Hier haben wir einen Fingerzeig, warum ein Gericht vor der Preisrichterbühne gar nicht möglich sein kann. Anstelle des Gerichts, das über Israel bei der Wiederkunft des Messias kommt, erhalten die Gläubigen aus Israel Lohn. Und wenn sie schon nicht gerichtet werden, wie sollten wir es dann, denen Gnade in so überreichem Maß zuteil wird? Die Bühne des Christus und die Bühne Gottes hängen eng zusammen. Und Paulus macht uns im Römerbrief das Verhalten und den Dienst der Heiligen in der gegenwärtigen Verwaltung der Gnade deutlich. Und deshalb wird Gott in Christus auf seiner Bühne nicht als Richter anwesend sein, um uns für unsere Sünden und Übertretungen ihm gegenüber zu verurteilen. Er wird dort in Zuneigung uns gegenüber wirken, um uns für unseren Dienst und unsere Leiden zu belohnen, um unsere Beziehung zu unseren Mitgeschwistern zu ordnen, um uns für unseren zukünftigen herrlichen Dienst abschließend vorzubereiten, indem er jedes Hindernis dazu entfernt. Und jeder, der dort dargestellt wird, ist ein auserwählter, geliebter Gottes, der auch dementsprechend behandelt wird. Dort werden unsere Sünden nicht gegenwärtig sein, weil sie durch die unbegrenzte Wirksamkeit des Blutes Christi getilgt wurden. Denn wir wurden als Gerechte eingesetzt. Und Rechtfertigung macht uns frei von aller Verurteilung. Und sie beschränkt sich nicht nur auf unsere Sünden, als wir noch ungläubig waren, sondern sie schließt auch das ein, was wir als Gläubige tun. Die Gerechtigkeit, die wir in Christus werden, ist von Gott gewirkt. Gott wandelt durch das Gnadenwerk seines Kreuzes unsere Handlungen zu einer Quelle der Herrlichkeit für sich selbst, als auch zum Segen für seine Schöpfung um. Ja, im UR ist in den Nachkriegsjahren eine Artikelserie zur Preisrichterbühne erschienen. Und darin vermerkte Bruder Knoch einmal die Schlüsselwörter, die die Preisrichterbühne kennzeichnen. Die sind, wie wir es in unserem Text gehört haben, darstellen, ans Licht bringen, 1. Korinther 4, offenbaren, 1. Korinther 3, Lobpreis austeilen, 1. Korinther 4, 5, wiederbekommen, 2. Korinther 5, 10. Diese Begriffe sind auch bei einem Gericht gebräuchlich. Doch wird ihnen hier die Schärfe genommen. Die vor der Bühne erscheinen, sind nicht dem Zorn Gottes unterworfen, sondern seiner Heiligkeit, die darauf ausgerichtet ist, all das zu beseitigen, was in Zukunft eine Quelle des Bösen sein könnte. Christus teilt den Seinen Preise aus. Er beurteilt die Übertretungen der Regeln und bringt in Ordnung, aber er verurteilt nicht. Und er wird das Verborgene ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren. Der wahre Wert unseres Dienstes liegt im Beweggrund, nicht im sichtbaren Erfolg oder Misserfolg. Wenn wir zu seiner Verherrlichung wirken, wird es dereinst an Lohn nicht mangeln. Wenn aber eigensüchtige Beweggründe hinter unseren Handlungen stehen, so werden diese bildlich das Feuer nicht überdauern. Wir werden hoch erfreut sein, wenn diese toten Werke verbrennen. Denn der nicht auf Christus ausgerichtete Teil unserer Werke verbrennt. Und wir werden den Lohn verwirken. Wir selbst aber, wir werden gerettet werden. Und selbst die Verluste, die wir für fehlerhaften Dienst und für Verfehlung im Wandel erleiden, sie werden gnädig sein, denn ihre Auswirkungen werden uns auf unsere herrliche Zukunft vorbereiten. Zum ersten Mal in unserem Dasein werden unsere Sünden nicht nur verschwinden, sondern wir werden sein, was wir sein sollen. So das Zitat vom Bruder Knoch. Ja, die Preisrichterbühne wird quasi den zweiten großen Wendepunkt in unserem Leben darstellen. Als wir zum Glauben kamen, da waren wir besorgt über unsere Sünden und der Glaube Christi Jesu machte uns frei von jeder Verurteilung, sodass unser Glaube sich nun auf seinen Glauben gründen kann. Das Blut seines Kreuzes macht Frieden mit Gott. Und wir waren glücklich, weil uns unsere Taten nicht angerechnet worden sind. Was wir aber noch sind, das war nicht so befriedigend. Weil wir immer noch sterblich sind, entdeckten wir bald, dass wir von der Gegenwart der Sünde nicht befreit und auf keinen Fall ihrem Wirkungsbereich entzogen worden. Um Gott zu gefallen, das ist ja das Motto unseres Leitwort unserer Freizeit, müssen wir der Sünde sterben, dann können wir in Neuheit des Lebens wandeln. Tod und Kreuzigung stellen das einzige Mittel dar, um ihrer Versklavung heute zu entkommen. In der Auferstehung wird das anders sein. Dann werden wir uns des Lebens und der Herrlichkeit erfreuen. Wir werden von der Gegenwart der Sünde völlig befreit und von ihrer Macht losgelöst sein, weil wir dann lebendig gemacht sind. Die Preisrichterbühne wird dazu die Einleitung sein. Unser ganzes Wirken in der Vergangenheit wird einer letzten Prüfung unterzogen, damit die drückenden und mühsamen Probleme unseres irdischen Lebens erledigt werden. Jedoch alles, was von Wert ist für Gott, wird erhalten bleiben. Und deshalb wird sich für uns eine weiter frohmachende Erfahrung der Gerechtigkeit und der Gnade Gottes sein. Unser Bruder Willem Brollingheuer hat ja eine ausführliche Betrachtung zur Preisrichterbühne geschrieben. Und dieses Büchlein, das gibt's auch hinten auf dem Büchertisch. Da ist dann noch viel mehr geschrieben, als was man hier in einer Dreiviertelstunde sagen kann. Ich möchte daraus vier wichtige Aussagen zitieren, die quasi eine Zusammenfassung darstellen. Erstens, wir, die wir an Christus glauben dürfen, haben Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit darin erfahren, dass er uns gerechtfertigt und versöhnt hat. Und in dieser Gnade stehend dürfen wir mit ihm Frieden haben und rühmen uns in Erwartung seiner Herrlichkeit. Wir stehen im Reichtum seiner Gnade, der sich in drei Worten zusammenfassen lässt: in Christus Jesus. Ein zweites: als Auferstandene und Lebendiggemachte werden wir Christus als unserem Herrn begegnen, der uns einer Prüfung unterzieht, die sich auf unseren vergangenen irdischen Wandel und Dienst bezieht. Wir werden vor der Preisrichterbühne des Christus und Gottes offenbar gemacht und dargestellt. Und ein jeder wird gemäß dem Maß an Licht, das er erhalten hat, für sich selbst Rechenschaft ablegen müssen. Und ein drittes: die Preisrichterbühne hat jedoch nichts mit einem Gericht zu tun, in dem es um Sünde, Verurteilung und Strafzumessung geht. Unser Verhältnis zu den Glaubensgeschwistern, die Art unseres Dienstes für den Herrn und unsere Treue darin werden bis zu den Beweggründen des Herzens erforscht, beurteilt und bereinigt. Es darf und soll kein Makel zurückbleiben, der unseren zukünftigen Aufgaben in seinem Dienst zusammen mit allen Heiligen im Wege stehen könnte. Die Herrlichkeit der Gnade Gottes soll an uns und durch uns in verherrlichter Weise erstrahlen. Und ein viertes: diese Preisrichterbühne bildet nicht den Abschluss unseres irdischen Lebens. Sie ist vielmehr der Beginn eines neuen, wunderbaren Lebens in Herrlichkeit zusammen mit unserem Herrn. Und als Lebendiggemachte und mit der Kraft unauflöslichen Lebens versehene werden wir befähigt sein, diese Beurteilung und Richtigstellung vor seiner Bühne durchzustehen. Ja, soweit Bruder Willem Brollingheuer. Der Römerbrief richtet unser Hauptaugenmerk auf Gottes Gerechtigkeit, seine Souveränität und seine Liebe. Nun haben wir gehört, dass jeder von uns für sich selbst Rechenschaft Gott zu geben hat. Ihm, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingab. Ja, das ist ein gewaltiger Ausblick, der uns auch tief innehalten lässt. Und auch wenn wir bei diesem Gedanken erzittern mögen, dann können wir aufgrund dessen, was wir jetzt über Gott und sein Wirken in Christus gehört haben, doch guten Mutes unserer Darstellung vor der Preisrichterbühne Gottes entgegensehen. Demnach nun wird ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Folglich lasst uns nicht länger einander richten, sondern achtet vielmehr darauf, den Bruder, der Schwester keinen Anstoß oder Fallstrick zu geben. In diesen Versen zieht Paulus seine Konsequenzen für uns heute aus dem, was er über die Preisrichterbühne Gottes gesagt hat. Und wir hören zwei Aussagen. Ein jeder wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben und folglich lasst uns nicht länger einander richten. Das Wort Rechenschaft wird viel mit Verantwortung in Verbindung gebracht. Doch im deutschen Sprachgebrauch bedeutet Rechenschaft geben eigentlich das eigene Handeln begründen, auf bezogene Fragen Antwort geben. Und im griechischen Sprachgebrauch ist das ebenso. Das griechische Wort für Rechenschaft ist Logos. Und wenn wir unsere Stichwortkonkordanz nachschauen, dann bedeutet das Wort, Ausdruck, Bericht, Rechtsfall, Anlass, Abrechnung, Rechenschaft. Und gemeint ist ein logisch zusammenhängendes Wort. Rechenschaft geben bedeutet somit das Wort nehmen, mit zusammenhängenden Worten antworten. Und da besteht kein direkter Zusammenhang mit Verantwortung. Gott macht die Menschen nicht für ihre Wege und Taten verantwortlich. Kein Mensch ist dafür verantwortlich, dass er ein Sünder ist. Er kann sich der Sünde gar nicht entziehen. Gott schließt alle Menschen in Widerspenstigkeit ein. Sind sie doch alle in Adam unter seinen Urteilsspruch gekommen und als Sünder eingesetzt worden. Ja, seitdem unterliegen sie Kräften und Einflüssen, denen sie sich nicht entziehen können und die sie nicht selbst überwinden können. Es ist darum zu beachten, dass die Heilige Schrift dieses Wort, dieses Begriff Verantwortung gar nicht kennt. Durchgehend ist vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel ersichtlich, dass Gott allein die Verantwortung trägt, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All. Aber Gott zieht alle Menschen zur Rechenschaft in Bezug auf das Maß von Licht, das er ihnen verliehen hat. Ihre Taten werden gemessen und beurteilt an den ihnen gegebenen Offenbarungen Gottes, am empfangenen Licht der Gotteserkenntnis. Und solches Maß an Licht wird allen Menschen in der Schöpfung gegeben. Auch in der warnenden menschlichen Natur, in dem anklagenden Gewissen. Das trifft auch auf alle Ungläubigen zu. Sie werden auch Gott Rechenschaft geben vor dem großen weißen Thron. Aber das ist nicht das Ende, sondern Gott wird sich danach mit ihnen allen aussöhnen, um in der Vollendung der Äonen alles in allen zu sein. Und somit dient auch der große weiße Thron dazu, alle zu dem aufrichtigen Bekenntnis zu bringen, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ja, wir Gläubigen dürfen im Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi stehen. Und diese wird durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen bewirkt, wie auch durch alle gnadenreichen Lebensführungen. Und im Zusammenhang mit der Preisrichterbühne geht es nun um Rechenschaft in Bezug auf unseren Wandel und Dienst für den Herrn. Und die Frage, die hier in Römer 14 vielleicht deutlich wird, lautet: Wie haben wir in Liebe alles zum Wachsen gebracht hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus? Im Richten und Verschmähen des Bruders und der Schwester kommt diese dienende Liebe nicht zum Ausdruck. Was werden wir dem Herrn antworten, wenn er uns auf solche Handlungen anspricht? Es sollte niemals unser Wunsch sein, einem Bruder einen Anstoß oder Fallstrick zu geben. Wir sollten vielmehr allen nachjagen, was dem Frieden und der gegenseitigen Auferbauung dient. Denn auch Christus hat sich nicht selbst zu Gefallen gelebt. Und bedenken wir bei allem, auch unser Leben hier ist voll von der Gnade abhängig. Wenn wir den Bruder oder die Schwester richten, dann greifen wir Christus vor. Es gibt niemanden, der über unsere Sache zu entscheiden hätte, als bis Christus selbst es an jenem Tag tun wird. Und unser Herr lebt und nimmt Anteil an dem, was die Seinen betrifft. Er allein kennt die Herzen und beurteilt die Beweggründe. Wir maßen uns eine Aufgabe an, für die wir nicht beauftragt sind und die wir auch nie in gerechter Weise erfüllen könnten. Denn wer von uns vermag schon, all die Umstände, die zu einer Handlung führen, zu ermessen? Wozu ja auch Herkunft, erbliche Veranlagung, die Einflüsse der Umwelt gehören? Wer vermag die verborgenen Beweggründe des Herzens eines anderen zu erkennen, um den wahren Grund der Taten beurteilen zu können? Wir begeben uns bei einer Beurteilung der Geschwister nicht nur auf die Stufe des Herrn, sondern wir erheben uns über ihn. Wer aber sind wir, uns solches anzumaßen? Müssen wir nicht alle, und zwar ein jeder für sich selbst, in Bezug auf den eigenen Wandel und Dienst vor seiner Bühne offenbar gemacht, geprüft und beurteilt werden? Bis zur Preisrichterbühne hat Gott für das Übel immer noch Gebrauch. Bis dahin haben wir einander Gnade zu erweisen, und das von unseren Mitgläubigen zugefügte mit Nachsicht zu tragen. Es steht uns in unserem irdischen Leben nicht zu, über diese Welt, weder über den Bruder noch die Schwester zu richten. Denn so sehr liebt Gott die Welt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn für sie dahingegeben hat. Sie ist in ihrer derzeitigen Verfassung so, wie es seinem weisen Ratschluss entspricht, um zum Ziel zu gelangen, dass einmal alles unter der gesegneten Hauptschaft seines Christus zusammengefügt und aufgehauptet wird. Gott hat für die Seinen eine Zeit der Gnade geschaffen und sein Erwählen und Berufen haben Zeit und braucht Zeit, damit bei ihnen alles heranwächst, heranreift, Gestalt gewinnt. Gott führt einen jeden von uns zur Reife und jedes Glied der Körperschaft Christi hat so viele Leiden und Belastungen, aber auch so viel Stille und Ruhe in seiner Zeit, so viele Gaben, wie dies der Gesamtheit der Gläubigen zur Verherrlichung Gottes des Vaters dienlich ist. Wir können nichts abkürzen. Wir können nichts verlängern. Wir gehören einer gemeinsamen Körperschaft an, deren Haupt Christus ist, und von ihm gehen alle Segnungen erziehender Gnade aus. Die Preisrichterbühne wird die Beziehung zwischen den Heiligen im Blick auf die kommenden Äonen ins Reine bringen. Nach der Preisrichterbühne wird es keine Veranlassung mehr geben, uns zu ertragen und Geduld zu haben. Denn nachdem wir lebendig gemacht wurden, sind wir fähig, das Rechte zu tun, genauso wie uns jetzt das zum Sterben, Sterbendsein verleitet, Unrecht und Übles zu tun. Später werden wir im Umgang miteinander keine Gnade mehr benötigen. Was berichtigt werden muss, ist einzig und allein die Vergangenheit. Und die Differenzen und die Uneinigkeiten, die unsere Gemeinschaft auf der Erde beeinträchtigt haben, die müssen beseitigt werden. Manches ist jetzt noch dunkel verborgen, missverstanden, nicht erkannt. Manches können wir noch nicht richtig beurteilen. Nur Gott und sein Christus können alles ans Licht, an den Tag bringen. Und die Preisrichterbühne ist zu unserem Guten, eine gnadenvolle Maßnahme, Wunden zu heilen, von dem zu befreien, was vor ihm keinen Bestand haben kann. Und das Ziel ist dabei, alles so zu ordnen, dass Gott die Verherrlichung und der Lobpreis gegeben werden. Und dies wird das Anliegen, das Hauptanliegen der Preisrichterbühne sein. Der gesamte Wandel der Gläubigen, sei er gut oder schlecht, wird dazu beitragen. Aus allen Herzen wird ihm Huldigung zuteil werden, wenn wir angesichts unserer Misserfolge die Herrlichkeit seiner Gnade erkennen werden. Welch ein Jubel wird sich erheben, wenn die Heiligen für ihre guten Werke, die Gott vorherbereitet hat, damit sie in ihnen wandeln, Lob empfangen werden. Alles entspringt der Gnade Gottes. Es ist seine Nahegabe. Und dann wird sich für die herausgerufene Gemeinde erfüllen, was geschrieben steht. Denn im Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird huldigen. Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und diesen Tag erwartet auch unser Herr selbst voller Verlangen. Dann wird er in Herrlichkeit geoffenbart und zusammen mit ihm die herausgerufene Gemeinde, die seine Körperschaft ist. Und sie wird ihm für die zukünftigen Aufgaben ein überaus kostbares und brauchbares Werkzeug sein. Denn sie ist seine Vervollständigung, damit er das All in allem vervollständige. Und dieser Tag Christi wirft ein helles Licht auf Christus und seine Körperschaft und trägt damit zugleich zur Verherrlichung Gottes und seiner überfließenden Gnade bei. Ja, wir kommen zum Schluss. Die Erwartung dieses gnadenreichen Tages sollte uns zu einem rechten Mühen im Dienst und Wandel anspornen, in Übereinstimmung mit der Gnade Gottes und dem uns geschenkten Evangelium der Herrlichkeit des Christus. Einst war Paulus von seinen fleischlichen Vorzügen und gesetzlichen Werken überzeugt, und er meinte damit einen rechten Dienst der Gottesverehrung zu tun. Doch als er von Christus ergriffen und ihm bewusst wurde, dass alles bisher Erkannte und Gewirkte nur dem Abraum glich, da war ihm nur noch Christus wichtig. Und lasst uns seine Worte beherzigen, was ihr auch von mir gelernt und erhalten, gehört und an mir gewahrt habt. Das setzt in die Tat um, Philipper 4, Vers 9. Seien wir dankbar dafür, wenn wir heute auf solche Irrtümer und falschen Dienste aufmerksam gemacht werden, um sie abzulegen. Doch danken wir dem Herrn aus vollem Herzen, dass er an jenem Tag alles noch nicht erkannte üble Werk vollends tilgen wird. Und wenn wir heute in Demut und Gehorsam unseren Dienst im Blick auf diesen Tag der Prüfung durch den Herrn verrichten, dann wird der Gott des Friedens mit uns sein. Und beten wir darum, dass unser aller Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Feingefühl dazu überfließe, damit wir prüfen, was wesentlich ist, damit wir auf den Tag Christi aufrichtig und unanstößig sind, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes. Amen.